Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster über mir, wie jede zweite Woche die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin, auf die ich mich schon wahnsinnig freue. Und zwar ist das die Christina. Hallo.
Hallo.
Ich stelle dich auch gleich mal vor, damit wir möglichst schnell zum Thema kommen und die Leute wissen, warum ich so excited bin. Dein voller Name, den sagen wir diesmal dazu, weil das ist im weiteren Verlauf wichtig. Christina Jung, du bist ausgebildete Psychologin und bist im Mühlviertel aufgewachsen. Wir haben das vorher schon festgestellt. Also in der Nähe, in einem Ort, den ich auch kenne.
Ja, absolut.
Bist dann nach Wien gegangen, wie so viele, und hast dort studiert, hast 2 Jahre in Dubai gewohnt und bist jetzt wieder in der Nähe von Wien. Und worum es heute geht, ist dein ganz besonderer Traum, den du im letzten Jahr, kann man sagen, verwirklicht hast. Und der heißt Zalana. Und was genau das ist, was man sich darunter vorstellen kann und worüber wir mit dir reden wollen diesbezüglich, das erklärt jetzt die Brenda.
Ja, und vorab geschickt, es ist heute ein bisschen kompliziert für mich, weil ich habe heute Christiane und Christina. Es wird ein bisschen kompliziert. Ich gebe mir die größte Mühe, Namen das zu schaffen. Also, ja. So, als Thema haben wir uns überlegt, Zalana, wie aus einer Geschichte ein Buch wird, um was Heldinnen und Einhörner uns lernen. In dieser Folge wollen wir mit dir darüber sprechen, wie dein Weg zur Autorin ausgesehen hat, wie aus einer ersten Idee langsam eine Geschichte wurde und aus dieser Geschichte schließlich ein Buch entstanden ist. Uns interessiert, wie du mit Zalana begonnen hast, was dich zum Schreiben motiviert hat und wie sich so ein persönliches Projekt über die Zeit entwickelt. Gemeinsam möchten wir über das Schreiben als Prozess sprechen, darüber, warum du dich für das Genre Fantasy entschieden hast, wie man fantastische Orte und Figuren mit der Wirklichkeit verbindet und welche Rolle eigene Erfahrungen, Beobachtungen und Emotionen dabei spielen. Und weil wir wollen auch darüber reden, welche Geschichten du sonst erzählst, und was sich verändert, wenn man zum ersten Mal eine ganz eigene Welt erschaffen hat. Und natürlich möchten wir von dir wissen, warum du dich für eine Heldin entschieden hast, welche Bedeutung es für dich hat und weshalb ein Einhorn an ihrer Seite steht. Und wie viele Einhorngeschenke du seitdem bekommst.
Sehr gute Frage.
Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ich bin total bereit.
Sehr gut. Hotel oder Zelt?
Hotel.
Reden oder zuhören?
Eine schwierige Frage. Beides zur richtigen Zeit ist der Knackpunkt für mich.
Welcher Ort hat dich überrascht?
Dubai tatsächlich damals. Hatte mir das anders vorgestellt, als es dann wirklich war.
Was ist der beste Geruch?
Hat was mit Winter zu tun tatsächlich. Vielleicht, weil jetzt Winter ist. Würdet ihr mich im Sommer fragen, würde ich wahrscheinlich sagen Strand, Palmen und Salzwasserduft. aber ja, nein, doch. So ein Tee mit bisschen Zimtaroma und Wohlfühlen, Gemütlichkeit.
Wenn du einen Feiertag erfinden könntest, welcher wäre es?
Ein Tag, wo alle Menschen richtig gute Bücher lesen und dass ich damit total wohlfühle.
Wenn du einen Tag lang jemand anders sein könntest, wer wäre es?
Ich glaube, eine Katze tatsächlich. Eine Katze, die hat es, glaube ich, ziemlich gechillt. Also manchmal sehne ich mich nach ein bisschen Ruhe, wo sich alle um dich herum kümmern und du eigentlich nichts zu tun hast.
Danke sagen möchte ich.
Vor allem an meine Familie, die die letzten Jahre, die wahnsinnig intensiv waren, ganz wunderbar begleitet haben. Und ohne dies auch Zalana definitiv nicht geben wird.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Ja, das ist so eine Sache bei mir. Ich trinke tatsächlich kaum Kaffee, weil mein Körper den nicht so prickelnd findet. Ich bin ein begeisterter Teetrinker, Teetrinkerin und trinke den in allen Variationen, am allerliebsten grün, aber mag auch Chai oder alles, was ein bisschen eben so einen besonderen Geschmack hat. Bin aber immer ein bisschen neidisch auf die Kaffeetrinker, weil ich das schon toll finde, wenn so richtig gute Kaffees gemacht werden. Ich mag auch den Geruch oder wenn man irgendwo reingeht und da gibt es irgendwie speziellen Kaffees. Also ich hätte gern, dass ich den besser vertrage, aber eher Tee bei mir.
Perfekt, Questions to go gemeistert. In wirklich einem guten Tempo bist du dadurch. Und man muss ja dazu sagen, wir haben ja die neuen Questions to go jetzt. Also du hast wirklich, ich will jetzt nicht sagen, die Arschkarten gezogen, weil man sich nicht wirklich darauf vorbereitet hat, aber sehr gut gemacht, sehr gut gemacht.
Dankeschön.
Ich stelle gleich mal die erste große Milch- und Zuckerfrage, die ich in dem Fall natürlich abwandle, wenn du keinen Kaffee trinkst. Was ist oder war denn der beste Tee, den du getrunken hast? Weil es geht ja so wie beim Kaffee jetzt nicht unbedingt nur um den Geschmack, sondern auch in welcher Gesellschaft oder wo man den getrunken hat.
Der beste Tee, den ich getrunken habe, ist eigentlich einer, den ich relativ häufig trinke. Das ist bei mir der Sonntagmorgentee. Am Sonntag, am Morgens ist meine Familie meistens noch nicht auf. Da haben wir so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen Morgenmensch und Nachteulen. Und den trinke ich dann, wo alle noch schlafen. Und es ist meistens ein grüner Tee, der irgendeine spezielle Aromarichtung hat. Eben apropos, es muss gut riechen und so. Das ist eine ganz schöne Zeit für mich, wo ich auch, by the way, immer ein Buch vor mir liegen habe im Normalfall. Und einfach von der Woche, die meistens recht intensiv ist, so richtig runterkommen kann. Und das liebe ich total. Ein bisschen ein Ritual.
Was liest du jetzt gerade?
Ja, jetzt gerade lese ich auch ein Fantasy-Buch, das mein Sohn mir empfohlen hat, weil der Gott sei Dank, freut mich sehr, auch eine Leseratte ist, der immer der Meinung ist, wenn er gerade was liest, was cool ist, muss ich es auch lesen und das mache ich hier mit. Genau, und es ist ein Fantasy-Buch, das heißt The Keeper of Lost Cities und hat mehrere Bände und er ist mir mindestens drei Bände voraus und das lesen wir gerade zusammen.
Schön ist ja, wenn man so ein Ritual hat wie Tee trinken beim Lesen, ist es extrem toll für mich, die Frage zu stellen, wie viel hat sich dein Teekonsum verändert während der Phase des Buchschreibens?
Puh, ja. Die Phase des Buchschreibens, ja, da kommen wir wahrscheinlich eh noch ein bisschen dazu, aber das war gar nicht so extrem, dass sich da der Teekonsum so stark verändert hat, sondern das ging nur in Zeitblöcken, die ich mir wirklich massiv freigeschaufelt habe. Also ich konnte nicht, wie manche Autoren das irgendwie empfehlen, wenn du das nebenbei machst, so wie ich das ja gemacht habe, konnte nicht so ein bisschen eine Stunde hier schreiben und eine Stunde da schreiben, wo mal Zeit war. Das war nicht möglich. Ich glaube, es ging nicht, weil es eine Fantasy-Geschichte ist und ich musste ja in diese Welt reisen. Ne? Und das geht nicht auf die Schnelle. Und deswegen wurden aus diesen kurzen, ich schreibe mal eine Stunde, eher so wirklich Wochenenden, wo ich mich dann von allem entfernt habe. Und da habe ich dann schon viel Tee getrunken, auch viel über meine persönlichen Schreibgewohnheiten entdeckt, was ich vorher nicht wusste. Aber ja, also Teekonsum en bloc schon massiv, aber jetzt über die ganze Zeit hinweg hat er sich nicht so sehr verändert.
Bevor wir mit dem Buch starten, mit dem Schreibprozess starten, möchtest du vielleicht mal ganz kurz umreißen, damit wir alle auf der gleichen Linie sind, alle abgeholt werden. Was ist Salana? Worum geht's? Und was muss man unbedingt wissen über das Buch?
Salana ist eine Fantasy-Geschichte und das ganze Buch heißt im vollen Titel Salana, das Geheimnis des vergessenen Zaubers. Und in diesem Subtitel steckt da schon ein bisschen ein Teil der Geschichte. Es geht um ein Mädchen, die nicht Zalana heißt, das wäre vielleicht irreführend. Das Mädchen heißt Tami und die lebt in einer Welt, die ist ein bisschen so ähnlich wie unsere vor vielen, vielen hundert Jahren, aber halt keine magische Welt, so eine ganz normale, leicht mittelalterliche Welt und hat dort ein sehr banales Leben eigentlich. In einer schicksalhaften Nacht, könnte man sagen, hört sie ein Geräusch und beschließt, dem nachzugehen. Und dem entfolgen noch ein paar wichtige Entscheidungen, die ihr gesamtes Leben verändern, weil sie eben dann etwas entdeckt, nämlich ein verletztes Einhorn im Wald in einer Welt wie unserer, wo es ja Einhörner nicht gibt. Und das stößt sie dann schon vor eine sehr spannende Frage, was mache ich denn jetzt? Und dann startet eine ganz, ganz wunderbare Reise, die Tami begeht, wo sie zuerst ganz alleine ist, wo sie viele Freundschaften schließt, wo sie viele unerwartete Begegnungen hat und wo sie einfach aufgrund dieser einen Entscheidung, ich schaue nicht weg und ich helfe da jetzt, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie und keine Ahnung, wohin mich das führen wird, passieren ganz viele tolle Dinge, die nicht nur eine, sondern auch zwei Welten beeinflussen am Ende des Tages. Und das ist so ein bisschen der Rahmen für die Geschichte. Ist immer die Frage, wie viel erzähle ich jetzt, ohne zu spoilern? Aber es ist eine Geschichte über ein Mädchen, die ihren Mut entdeckt, ihre Reise erlebt, die sie nie für möglich gehalten hätte und die eine ganz neue Welt für sich entdeckt oder mehrere sogar, also durch diese magische, erlebt das magische Erleben.
Wie du angefangen hast, dieses Buch zu schreiben oder die Geschichte irgendwie abzustecken für dich, wie erfindet man eine neue Welt?
Das ist schon so lang her, dass das wirklich irgendwie so fließend war. Es war nicht so, dass ich mir damals überlegt habe, welche Geschichte könnte ich denn schreiben, sondern das Ganze kam aus einer ganz, ganz langjährigen Faszination für gute Fantasy-Geschichten, die begonnen hat, als ich wirklich noch ein eher kleineres Kind war. Und ich habe diese Bücher verschlungen immer und unfassbar viel gelesen. Irgendwann mir dann schon begonnen zu denken, ich glaube, das könnte ich auch. Also irgendwie wäre das cool, mal so eine Geschichte zu schreiben. Und habe das dann irrsinnig lange aber nicht gemacht, weil ich immer irgendwie eher beschäftigt war so mit meinem Leben und was sich alles so tut. Dann kam aber der Moment, wo ich tatsächlich mir gedacht habe, jetzt würde ich das gerne mal ausprobieren. Einfach nur, um zu wissen, ob ich es könnte. und hatte dann so eine Idee grob von eben einem Mädchen und ich wusste ungefähr, wie das sein wird und ich wusste, es hat was mit diesem Einhorn zu tun. Es war irgendwie, kann ich nicht genau erklären, woher das kam. Das war wirklich einfach so ein Funke, der gesagt hat, da ist diese Geschichte. Und dann habe ich begonnen, ein bisschen drüber nachzudenken und das ist dann sehr schnell gekommen, dass die Geschichte eigentlich für mich von der Storyline her relativ klar war. Also natürlich nicht in allen Ausprägungen und Details, aber im Prinzip war die Geschichte, als ich das erste Mal mir gedacht habe, ich glaube, das könnte ich schreiben, war die eigentlich mehr oder weniger grob fertig. Und ich habe das dann damals auch skizziert, ja, so ein bisschen irgendwo aufgeschrieben einmal, damit ich das nicht vergesse. Und im Kern ist es dabei geblieben tatsächlich, ja. Also das war wirklich so eine Idee, wie man oft sich so denkt, man kommt zu einer Eingebung. Vielleicht war das sowas, ich weiß es nicht, aber da war die Geschichte war irgendwie so im Groben war sie einfach mal da.
Wie war da der Zeitrahmen? Also von der ersten Idee, wo du
Ja.
gedacht hast, ja, könnte ich auch, da ist irgendwie so eine Idee in meinem Kopf, so könnte es ausschauen, bis zu, du hältst das Buch jetzt fertig in der
Ja,
Hand.
das hat urlang gedauert. Oh mein Gott. Ja, also das Erste, ich könnte das, glaube ich, auch, da war ich wahrscheinlich 14 oder 15, weil ich in der Schule, in Deutsch im Speziellen, ich hatte einen zweiten Deutschlehrer, die erste Deutschlehrerin war nicht so ein Fan von mir, weil die mochte eher geordnete Dinge. Der zweite hat erkannt, dass Fantasie irgendwie auch cool sein kann bei Deutsch aufsetzen und war dann ein wirklich Förderer von dem, was ich da so geschrieben habe auch und hat mich so vorlesen lassen vor der Klasse und gelobt und dann einmal dachte, ja, okay. Also das könnte man eigentlich kombinieren. Also das war eben das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, vielleicht könnte ich auch einen Fantasy-Roman schreiben. Und dann kam irgendwann diese Idee, das war sicher 15 Jahre her, diese erste Idee für die Geschichte. Und dann, das weiß ich noch sehr genau, weil da war ich nämlich schwanger mit meinem Sohn, das war also vor 14 Jahren, habe ich mir dann gedacht, jetzt möchte ich mal wissen, ob es mir überhaupt, ob ich in der Lage bin, ein Kapitel zu schreiben. Also so richtig mich hinzusetzen, nicht nur die Geschichte zu erfinden, das Geschichten erfinden tatsächlich fällt mir ziemlich leicht, sondern kann ich das verwandeln in ein Buch mit rotem Faden, mit Charakteren, die man irgendwie greifen kann, mit Dialogen und so Dingen, ja, kann ich das? Und habe mich dann damals auch mit großer Unterstützung meines Papas, der generell eine wahnsinnig große Rolle in dieser ganzen Geschichte von früher von Lesen, Fantasy-Romanen bis zum Schluss gespielt hat, habe mich da damals hingesetzt und habe probiert, halt die ersten 1,5 Kapitel zu schreiben und habe ihm die nachher hingelegt und habe gesagt, er war Volksschuldirektor und somit auch ein bisschen, hatte Ahnung von so ein bisschen, wie man sich so ausdrückt, habe gesagt, du glaubst, du solltest da weitermachen. Und er hat das gelesen und hat gesagt, du solltest auf jeden Fall weitermachen. Und tatsächlich haben sich die ersten 1,5 Kapitel seit dieser Zeit gar nicht mehr so wahnsinnig viel verändert. Das ist ganz erstaunlich, ja.
Cool.
Aber ich habe das dann ganz lang ruhen lassen, weil ja dann eben mein Sohn geboren ist und ja, mit Kind und Job und so war keine Rede mehr davon, dass da irgendwie Raum für dieses Buch ist. Und tatsächlich habe ich dann erst vor ungefähr 4 Jahren wieder so richtig begonnen, weiterzuschreiben.
Was war der Punkt, warum du gesagt hast, vor 4 Jahren, jetzt schreibe ich weiter? Was war der Hintergrund?
Das war tatsächlich nicht kein besonders schöner Hintergrund, warum das genau zu diesem Zeitpunkt war. Mein Vater, der eben, wie gesagt, eine sehr große Rolle in meiner ganzen Freude an Büchern, Fantasy und Geschichten hat, ist sehr schwer krank geworden zu der Zeit und hat Krebs bekommen. Es war klar, dass das nicht unbedingt gut ausgehen wird. Wir wussten nur nicht wann. Und ich habe einen wahnsinnig starken Wunsch gehabt, dieses Buch fertig zu schreiben, damit er es lesen kann. Und habe dann das mit meinem Mann besprochen und habe gesagt, ich weiß noch nicht, wie wir das machen, weil wir waren beide berufstätig mit einem Kind mit eben 8, 9 Jahren, aber ich möchte das machen und sie haben mich dann total unterstützt und dann haben wir eben diese Räume rausgekarft aus unserem Alltag, irgendwie diese Wochenenden, wo ich dann eben allein wohin gefahren bin und geschrieben habe. Das ist dann, Gott sei Dank, hat das dann auch so geklappt.
Ah, schön. Ich finde es ja prinzipiell so cool, dass du dich für das Fantasy-Genre entschieden hast, weil wenn wir kurz zurückgehen zu deinem Lebenslauf, ausgebildete Psychologin, du bist Kommunikationsexpertin, also du weißt schon, wie man Geschichten erzählt, aber es ist halt eigentlich so andere Geschichten, die man erzählt. Und dann zu sagen, ich schreibe jetzt aber kein Kommunikationsbuch,
Nein.
das Zehntausendste, sondern ich schreibe einen Fantasy-Roman, ist jetzt auch nicht unbedingt der einfachste Schritt, nämlich auch damit rauszugehen und vor anderen Leuten, vor allem vor Freunden, Verwandten zu sagen, hey, ich schreibe übrigens ein Fantasy-Buch. Ist ja, kriegt man wahrscheinlich auch eher so große Augen, so, okay.
Ja, total.
Wie bist du damit mit umgegangen?
Es war irgendwie für mich immer klar, also dass das der Schritt ist. Und die mich besser kennen, wussten das irgendwie auch. Also für die war es, glaube ich, keine Überraschung. Für manche andere schon. Und das war auch lustig, weil ich ja auch ungefähr zu der Zeit dann eben dieses Jahr, wo das mit der Buchveröffentlichung irgendwie kam, habe ich ja kurz davor beschlossen, mich teilselbstständig zu machen mit einem Coaching-Business. Das heißt, ich bin ja auch irgendwie als Coach im Einsatz seit seit April, und das war dann irgendwie alles zeitgleich. Und ich habe mir damals auch gedacht, boah, wie erzähle ich jetzt diese Geschichte? Ich habe mich gerade auf dieses Coaching-Thema gesetzt und gehe damit quasi raus und jetzt kommt ein Fantasy-Roman. Wie geht das zusammen? Und je mehr ich da jetzt drüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir aufgefallen, wahrscheinlich habe ich das immer schon gewusst, aber es ist mir halt nicht präsent gewesen, dass das total ineinander greift, weil in Wahrheit geht es um ähnliche Dinge, ne? Also es geht um die Reise von einem Menschen, der sich entwickelt und der sich selbst findet und seine Umgebung damit beeinflusst und sich auch seine Umgebung schafft selber, ja, und sein Leben quasi gestaltet und Hindernisse hat, wie das halt auch im wirklichen Leben so ist und mit bösen Dingen konfrontiert ist, aber auch Träume hat und die verfolgt. Das finde ich passt in Wahrheit total wunderbar schön zusammen. Und deswegen war das dann gar nicht so ein großer Stretch auch in der Erklärung, als ich diese Erkenntnis da mal zu Papier gebracht habe, für mich auch.
Vielleicht mal ein bisschen zurückgehen zu deinen Schreibwochenenden.
Ja.
Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man ein sehr volles Leben hat und Familie und Job und viele Dinge, die sich ändern, ist es dann ein Wochenende zu haben, wo man sagt, ich setze mich jetzt hin und arbeite weiter, gar nicht so einfach, dass man da irgendwie dran bleibt. Und mich würde irgendwie interessieren, wie dein Schreibprozess war an diesen Wochenenden und wie das so für dich gelaufen ist, zu schreiben.
Also generell muss man über mich sagen, dass ich ein ziemlich zielstrebiger Mensch bin. Sagen wir es mal so. Andere sagen stur dazu. Aber meistens ist es so, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, was ich gern möchte und es liegt in meiner Macht, dann bin ich da relativ zielstrebig, das auch hinzukriegen. Und mit dem Buch war das erstens mal generell so, weil es mir halt auch so am Herzen gelegen ist. Und zweitens natürlich durch diese Sache mit meinem Papa hatte es eine gewisse Dringlichkeit für mich. Das hat sicher mal geholfen, um da diese Wochenenden wirklich effizient zu nutzen. Und tatsächlich war das erste Wochenende, das ich gemacht habe, war, also meine Eltern haben so ein Ferienhaus im Mühlviertel eben an einem Fluss, eigentlich mehr oder weniger mitten im Wald. Und mein erstes Schreibwochenende habe ich tatsächlich dort gemacht. Ich habe mich da einkaserniert, habe das Handy mehr oder weniger abgedreht, hatte halt irgendwie Vorrat mit für das Wochenende und dann haben wir gedacht, so, jetzt schauen wir mal, ob das geht. Und am ersten Abend ging es nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da war ich da allein in diesem Haus und dann so irgendwie, puf, ja, aber also, da hat mir irgendwie die Ansprache gefehlt und es war irgendwie so dieser Berg, diese Riesenaufgabe vor mir. Wie gesagt, ich hatte ja gerade 1,5 Kapitel geschrieben, das war noch nicht so viel und ich hatte zwar eine Storyline, aber puh. Ja, und dann bin ich aber auf ganz viele Dinge draufgekommen. Also A, wenn ich anfange, einfach einmal anfangen, da geht es ganz gut. Und B, habe ich über mich gelernt, ich schreibe am besten früh am Morgen. Das hätte ich nie gedacht, ja, aber ich bin absolut ein, wenn ich aufwache, gleich anfangen, 6 in der Früh, Buchschreiber. Interessant, ja, wusste ich vorher auch nicht. Und habe dann wirklich ganz viel eben in der Früh und am Vormittag ordentlich viel geschrieben und am Nachmittag dann eher so Korrekturen gemacht und Ideen gesammelt und so. Also richtig Schreibprozess war da so der Vormittag und der Mittag. Und dann bin ich da ganz, ganz gut reingekommen. Es hat mir fast leid getan, als das erste Wochenende dann aus war tatsächlich. Dann hatte ich echt schon einige Seiten geschafft. Also das war dann klar, das ist ein Erfolgsmodell. Wenn ich schreiben will, dann muss ich das in so Blockwochenenden irgendwie machen. Es hat sich dann nur gezeigt, dass das schwierig ist, jedes Mal deswegen ins Mühlviertel zu fahren, weil das ja noch einmal pro Strecke 2,5 Stunden Zeit kostet, die ich ja eh nicht hatte. Und dann habe ich halt überlegt, welche Location irgendwo in der Nähe von Wien und Wien Umgebung könnte es geben, die auch passt. Weil man muss ja wissen, das muss sich ja schon richtig anfühlen. Ne? Es ist ein Fantasy-Roman. Das kann man jetzt nicht in irgendeinem super fancy Loft in Wien schreiben. Also für mich, ich nicht. Ich konnte das nicht. Und ich habe dann ein Hotel gefunden in Baden, das Hotel Schloss Weikersdorf tatsächlich. Das hatte so ein bisschen dieses Schloss-Feeling und ein bisschen diesen Vibe, den ich da gebraucht habe. Und da gab es auch einen großen Park davor, wo man sich aufhalten konnte und ein bisschen rumlaufen. Und das war dann das, wo ich eigentlich fast alle weiteren Kapitel über mehrere Wochenenden geschrieben habe.
Du hast ja gesagt, du hast schon ganz, ganz früh irgendwie den Anfang und das Ende gewusst und wie das so verläuft. Was war das Erste, was du im Kopf gehabt hast? War das tatsächlich die Hauptfigur? War das die Geschichte? War das ein bestimmter Ort, der vorkommt?
Tatsächlich hat es begonnen mit der Hauptfigur. Das hat auch ein bisschen eine Backstory, auch warum die Tami heißt. Und zwar ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher of all times die unendliche Geschichte von Michael Ende. Und wer die gut kennt, wird auch wahrscheinlich merken, dass das ein bisschen ein ähnliches Genre ist, weil auch die unendliche Geschichte macht etwas ganz, ganz großartig, was ich halt in meinem Buch auch ein bisschen versucht habe, diese Spannung und Lösungen ohne wilde Gewalt zu bringen. Ich finde, dass ganz viele Fantasy-Romane, auch wenn ich auch diese lese, wirklich es ein bisschen übertreiben mit den Gewaltdarstellungen. Das brauche ich eigentlich nicht. Und ich finde, das hat der Michael Ende ganz, ganz wunderbar gekonnt, das so zu machen. Ich war immer ein Riesenfan und ich mochte das Buch viel lieber als den Film, aber ich fand natürlich den Film auch cool damals. Und da gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid, aber da gibt es eine, die Figur der kindlichen Kaiserin. die eine ganz wichtige Rolle spielt am Ende in dem Buch und in dem Film. Und die Schauspielerin, die diese gespielt hat, die hat mich damals wahnsinnig fasziniert. Ich meine, ich war ein junges Mädchen und die war halt einfach, die hat so einen coolen Vibe gehabt. Ich habe die großartig gefunden. Und die Schauspielerin, die dieses Mondenkind heißt, die eben die Kindliche Kaiserin gespielt hat, die heißt Tami Stronach. Also die heißt Tami mit Vornamen. Und irgendwie hatte ich bei meiner Hauptfigur ihr Gesicht irgendwie immer im Kopf. Also das Gesicht von dieser Schauspielerin war für mich irgendwie so der Ausgangsbasis für meine Figur, weil sie halt so viel ausstrahlt mit diesem Gesicht, diese Verletzlichkeit und trotzdem Macht auch, ne? Also dass das beides in sich geht. Und deswegen habe ich meine Hauptfigur dann wirklich auch Tami genannt, weil das war irgendwie sie. Ich weiß nicht, wie die wirklich ist, gell? Keine Ahnung.
Ja.
In meinem
Was sie
Kopf.
jetzt so genau macht eigentlich.
Keine Ahnung.
Wichtige Frage, bist du schon auf Fuchur geritten?
Ich bin noch nicht auf Fuchur geritten. Ich glaube, das kann man in Bayern, oder? Da gibt es
Ja, in den Bavaria Filmstudios geht das, ja.
ja, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich bin ganz sicher, dass das etwas ist, was ich mir noch erfüllen werde. Ja.
Ich stelle dir aber jetzt inzwischen mal die zweite große mit Milch und Zucker Frage, und zwar, was kann man von dir lernen? Und jetzt haben wir ein bisschen schon geplaudert und wir haben schon mal telefoniert, also wir kennen uns schon total super. Zielstrebig haben wir schon gelernt, kann man von dir lernen. Ich habe es total nett mit dir gefunden, zu kommunizieren. Es ist irgendwie spannend, wenn man mit Leuten kennenlernt, die man noch nicht kennt, aber sofort eine Sympathie hat. Das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn Leute das können. Also, das von meiner Seite. Was glaubst du, was man von dir lernen kann?
Ja, also eben wie gesagt, Zielstrebigkeit, Schrägstrich, zur Sturheit, wenn einem etwas wichtig ist, dafür auch zu brennen und diesen Weg zu gehen. Das habe ich wirklich immer gemacht. Und auch, was ich auch gut kann, ist mir darüber klar werden, was ich eigentlich für ein Ziel habe. Ja. Also, ich habe immer irgendein nächstes Ziel, das mich irgendwie fasziniert und das kann auch unterschiedliche Dinge sein, aber das auf jeden Fall, dann mag ich einfach Menschen total gern. Also nicht alle, grundsätzlich ist mir klar. Aber per se denke ich, dass es total schön ist, mit Menschen Gespräche zu führen. Und ich mag es sehr, eine Atmosphäre herzustellen, in der ich selber auch sein mag. Und das ist vielleicht das, was du gemeint hast. Also wenn ich mit Menschen spreche, wo ich auch das Gefühl habe, dass das funktioniert gut und da ist ein Draht da, dann kann ich das, glaube ich, ganz gut, dass die sich auch dann im Gespräch wohlfühlen. Das hilft mir natürlich auch in meinem Coaching-Business ganz gut. Das ist eine hilfreiche Sache. Und mir ist auch meine Familie zum Beispiel wichtig. Mir sind meine Freunde wichtig. Einfach solche Dinge, darauf zu achten, was ist überhaupt wichtig. Und was noch, was glaube ich noch, also was so auch ein Motto ein bisschen von mir ist, ist so versuchen, die Dinge ein bisschen mit Leichtigkeit zu sehen. Also ich wechsle ganz gern die Perspektive, wenn es mal irgendwie nicht gut weitergeht. Deswegen habe ich auch, sehr lustig, dieses Jahr haben sich irgendwie neben dem Einhorn, das natürlich jetzt eine ganz zentrale Rolle in meinem Leben spielt, hat sich ja noch was ergeben. Und wie gesagt, das war zeitlich, bevor das Buch jetzt rausgekommen ist, in meinem Coaching-Business habe ich auch so eine Art Motto-Tier, nämlich einen Kolibri, dem ich ganz viel arbeite in der Visualisierung, weil ich einfach da faszinierend finde, was die können, diese Kolibris, nämlich eben sich über eine Situation erheben und da oben drüber schweben, auch rückwärts fliegen und alle möglichen Dinge, die andere Vögel nicht können, aber einfach die Dinge von oben betrachten und mit einer gewissen Leichtigkeit an Dinge herangehen, die vielleicht im ersten Moment total schwer erschienen sind. Und das in der Kombi mit dieser, das macht es irgendwie beides für mich, ein bisschen mehr Magie auch reinzubringen, den Blick zu öffnen für die Dinge, die man vielleicht nicht sehen kann. Gerade in schwierigen Situationen ist es für mich, also manche sagen ja, Fantasy-Romane lesen ist auch ein bisschen Eskapismus. Das kann auch gut sein, dass das ein ganz wichtiger Aspekt davon ist. Aber in der besten Form meine ich das. Weil einfach sich den Horizont zu öffnen, ob das jetzt ist, indem man in der wirklichen Welt reist und neue Länder und Welten kennenlernt, ob man in seinem Kopf reist und neue Länder und Welten kennenlernt, denke ich, hat im Endeffekt einen ähnlichen Effekt. Es macht einen irgendwie offener weiter und die Welt ein bisschen bunter.
Wenn man ein Buch schreibt oder einen Text schreibt, dann hat man ja ganz oft im Kopf den Leser oder die Leserin, für die das dann gedacht ist. Wie hast du dir deine Leserin oder deinen Leser vorgestellt?
Da habe ich ehrlich gesagt wahrscheinlich zu wenig drüber nachgedacht, in der Phase. Also das ist mir jetzt auch ein paar Mal schon irgendwie um die Ohren geflogen in den Gesprächen, dass es gar nicht so leicht ist, nämlich. Ich sage dann immer, ich habe mir meine Leserin so vorgestellt wie mich. Ne? Also ich wollte ein Buch schreiben, das ich gern lesen würde und ich auch, sobald ich halt in der Lage dazu war, gern gelesen hätte. Also über diese ganzen Jahre hinweg. Und deswegen bin ich irgendwie so der Prototyp. Gott sei Dank habe ich ein paar Freundinnen auch gehabt, die ähnlich ticken. Die habe ich das natürlich alle Probe lesen lassen, bevor ich irgendwas weiteres gemacht habe. Aber das ist schon so ein bisschen der Punkt. Also es ist kein Buch, das zielstrebig auf eine Zielgruppe gebaut ist, was natürlich vernünftig wäre, wenn man irgendwie klare Ziele hätte damit. Aber das war echt ein Herzensprojekt, das, obwohl ich sehr zielstrebig bin, nicht irgendwie ein konkretes Ziel hatte, ich will jetzt x-tausend Bücher verkaufen, sondern das wollte einfach geschrieben werden. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ich mal Bücher verkaufe. Aber also nicht der Aufhänger. Und wenn ihr mich fragt, wegen der Zielgruppe oder für wen ist es denn tatsächlich jetzt auch geworden am Ende des Tages, ich sage immer, ich hüte mich, mich mit jemandem wie der J.K. Rowling zu vergleichen, um Gottes Willen. Aber es ist ein bisschen wie bei Harry Potter trotzdem, ne? Also es ist funktioniert für Kinder ab 9, 10 Jahren, die halt solche Geschichten mögen und gut lesen können. Aber es ist nicht unbedingt ein Kinder- und Jugendbuch, also nicht ausschließlich, sondern es ist gedacht für alle, die fantastische Geschichten mögen. Und das geht irgendwie von 9 bis halt 100 oder drüber, keine Ahnung. Und es ist auch wirklich so jetzt gewesen bei Rückmeldungen, die ich bekommen habe, dass das sehr, sehr breit funktioniert. Bei Menschen, die sowas halt gern mögen. Es gibt Leute, die sagen, das ist ihnen eben zu wenig blutrünstig oder zu wenig dramatisch oder zu fantastisch. Also auch, wie gesagt, das ist natürlich nicht für jeden, aber wenn man dann das Fantasy-Geschichten mag, ist man da unabhängig vom Alter ganz gut aufgehoben.
Ich finde das sehr schön, weil Fantasy ist momentan so wieder high im Kommen. Also
Ja.
überall, jedes Buch gefühlt ist ein Fantasy-Roman, aber halt in eine bestimmte Richtung
Oh ja.
Fantasy. Und das ist teilweise wirklich zu viel. Also wo man sich dann einfach so Zeiten so überspringen kann, aus verschiedensten Gründen überspringen kann. Also ist dann schön, mal auch etwas bisschen ruhigeres, aber
Ja.
trotzdem in einer Fantasiewelt zu finden.
Erklären mir jetzt gerade zwei Autorinnen, dass es total okay ist, Seiten zu überspringen in Büchern.
Naja, also da kann ich stundenlang drüber reden.
Da bin ich aber voll dabei. Also das ist auch tatsächlich, kann man machen. Ich finde, man muss einfach selber entscheiden, wie einen ein Buch anspricht. Ich bin auch nicht böse, wenn sollte jemand in meinem Buch eine Seite überspringen. Ich weiß ja nicht, welche er überspringen würde, aber okay, anderes Thema. Ja, es hat immer so Wellen tatsächlich, gerade in den Fantasy-Genres natürlich. Aber es gab immer schon eben diese Fantasy-Geschichten, die eben für eine breitere Zielgruppe, All-Age-Fantasy, wie man so schön sagt, da waren. Und es gab immer schon welche, die halt super komplexe Geschichten hatten und richtig dicke Bücher. Das hat mit Tolkien begonnen, mit Herr der Ringe, und hat sich dann endlos fortgesetzt über Game of Thrones und all dergleichen Dinge, die dann auch alle verfilmt wurden. Aber ja, Christiane, ich bin voll bei dem. Im Moment ist es ja das Romantasy-Genre, das irgendwie alle Bereiche sprengt und unfassbare Bücher hervorbringt, die wahnsinnig gut funktionieren. Also ja, hätte ich zielorientiert gearbeitet, hätte ich wahrscheinlich ein Romantasy-Buch rausgebracht. Habe ich nicht.
Ich finde es ja besonders spannend, dir zuzuhören über dein Buch und über die Geschichte und über Fantasy, wie du siehst, dass es immer so eine besondere Verbindung hat in dein Leben und in
Ja.
deine Erfahrungen. Das ist ja nicht, du hast ja nicht eine komplett neue Welt mit neuem politischen System, Wirtschaftssystem und Heeresgeschichten ausgedacht, sondern es hat ja eine Anknüpfung an dein Leben. Ist es jetzt unterschiedlich, wenn das jüngere Leserinnen und Leser lesen, in welche Welt sie selber dann gehen, also wenn es Erwachsene lesen. Und ist es auch dein Ziel, irgendwie die eigene Fantasie mit der Geschichte anzuregen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Generell wäre es mir eine Riesenfreude, wenn es gelingen würde, nicht nur mir, sondern vielen anderen Autorinnen auch, die Begeisterung am Lesen einfach ein bisschen mehr wieder zu bekommen, zu steigern. Ich weiß nicht, wie man am besten sagen soll, aber man sieht so viele Statistiken, wie wenig die Leute nur mehr lesen, und alles geht irgendwie runter. Nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, generell. Ich meine, verständlich, bei all dem, was auf uns einprasselt, hat man immer weniger Zeit, schon klar. Aber dass einfach eine Zeit, die man mit einem guten Buch in einer anderen Welt verbringt, einfach eine so wertvolle Zeit ist, weil sie eben nicht Berieselung ist, weil sie eben dafür sorgt, dass man sie verbinden kann, diese Dinge, die man liest, mit seinem eigenen Leben, mit seinen eigenen Erfahrungen, dass das einfach viel mehr im Kopf aufmacht, als es irgendwie zumüllt, wie es halt bei manchen anderen Medien so ist. Und ich würde mich halt total freuen, dazu beitragen zu können, eben mit den anderen Autorinnen, die das ähnlich sehen, dass das vielleicht ein bisschen wieder stärker wird oder zumindest nicht noch mehr nachlässt, weil ich finde, dass es total schön ist in Wirklichkeit. Und ich glaube schon, dass man diese anderen Welten und drum ist diese erste Welt, in der das Buch spielt, ja nicht gar nicht so weit weg von der menschlichen Welt, weil ich schon auch finde, dass man sich schneller in etwas hineinversetzen kann, wenn es Parallelen gibt. Ich meine, es ist natürlich nicht ganz neu. Ich habe auch Fantasy-Romane gelesen, die in völlig fiktiven Welten spielen. Das kann auch sehr spannend sein, aber ich brauche dann immer länger, bis ich da wirklich reinkomme. Und das wollte ich auch nicht. Ich wollte ein Buch schreiben, das schon gute Handlung hat und wo viel drinsteckt, aber ich wollte auch keinen 800-Seiten-Roman schreiben. Nichts gegen 800-Seiten-Romane. Also manche Harry Potter-Series sind so lang und da ist jede Seite fein. Aber ich glaube, ich hätte die Geduld nicht gehabt, ehrlich gesagt, persönlich.
Was hast du während dem ganzen Schreibprozess über dich gelernt? Du hast schon gesagt, dass du am Morgen und zum Mittag am besten schreibst, aber was sind so andere Dinge, die dir aufgefallen sind bei dir selbst?
Dass mir die Charaktere total ans Herz gewachsen sind, also dass das echt voll schön war, zu sehen, was ich eigentlich mit denen so mache und wirklich mir vorgekommen ist, wenn ich da wieder eingestiegen bin, mich gefreut habe, die wiederzusehen. Und dass mir negative Wendungen, die ich in gefühlt schreiben musste, weil es einfach die Geschichte vorgesehen hat, echt schwer gefallen sind. Und dass ich überhaupt nicht leicht mir tue beim Dialoge schreiben, habe ich auch gelernt. Also Dialoge finde ich tatsächlich schwierig. Habe auch eine Hypothese dazu. Ich glaube, das ist, weil meine Gedanken da so schneller nach vorgaloppieren in der Geschichte und sich nicht damit aufhalten wollen, was die jetzt im Detail zueinander gesagt haben. Das dauert mir zu lang. Ist vielleicht auch eine Parallele zum wirklichen Leben. Ich tendiere dazu, schnell zu reden und muss mich da manchmal ein bisschen bremsen. Also das habe ich auf jeden Fall auch gelernt. Und etwas wirklich Schönes habe ich vielleicht nicht gelernt, aber wieder quasi gespürt. Ihr kennt den Moment sicher. Ich meine, du, Christiane, nehme ich an, auf jeden Fall, wenn du oder du auch schreibst, dieser Moment, wo du total die Zeit vergisst. Ich hatte das erste Mal, ich glaube, in meiner zweiten Wochenend-Schreibsession so richtig, als ich in diesem Hotel war und irgendwie um 10 Uhr mir gedacht habe, super, jetzt habe ich schon 3 Stunden geschrieben oder so und jetzt trinke ich mal einen Tee und dann mache ich noch 2 Stunden und dann gehe ich Mittagessen so. Und dann habe ich das nächste Mal auf die Uhr geschaut und es war 14 Uhr. Und ich mir dachte, what? Wie ist das jetzt passiert? Das war total cool, weil einfach diese Erkenntnis, ich habe jetzt echt die Zeit vergessen. Ich habe jetzt 4 Stunden geschrieben und nicht bemerkt, dass ich jetzt eigentlich schon Mittagessen wollte und Hunger hätte. Das war cool.
Wenn du in diesen Schreibwochenenden warst und so in diesem Prozess drinnen, wie hört man wieder auf? Also wie ist das, dieses Zusammenpacken, sagen, okay, jetzt muss es ruhen? Also wie stoppt man sich selbst auch?
Einerseits schwer und andererseits gut, weil ich war dann schon immer ziemlich K.O. nach den Wochenenden. Also ich glaube, ich könnte das nicht eine Woche, ehrlich gesagt. Und ich habe mich dann immer schon total gefreut, meine Familie wiederzusehen. Ja, also das war schon irgendwie auch teilweise einsam natürlich. Ne? Ich bin ja da wirklich das Wochenende dann allein gesessen. Gerade wenn man dann Abendessen geht oder so, denke ich, okay, was mache ich dort jetzt alleine? Aber nein, also das war echt ziemlich ideal mit diesem Setup, muss ich sagen. Es hat gut funktioniert. Und ich habe mich auch immer gefreut, wieder rauszugehen, und dann eben zu meiner Familie ins wirkliche Leben zu gehen. Was mir gefehlt hat in der Zeit, war wahrscheinlich so ein Tag dazwischen noch, ne? Also von dem ins nächste Mal eine Pause zu haben, weil das hatte ich tatsächlich nicht. Ich bin wirklich immer Freitag hin und Sonntag zurück und das ganz normale Leben ist weitergegangen. Also könnte ich rückblickend das nochmal anders machen, würde ich vielleicht versuchen, mir da ein bisschen mehr Raum zum Atmen zu geben dazwischen.
Dann stelle ich dir mal die dritte große mit Milch und Zucker Frage, die da lautet, was bringt dich zum Lachen? Und vielleicht auch speziell, was findest du bei deinem Buch besonders lustig?
Humor ist total wichtig, finde ich. Wobei ich eher so diesen kleineren Humor in meinem Leben viel habe, weniger dieses laute Herauslachen. War ich auch manchmal. Aber das Buch hat das jetzt ist nicht, das ist jetzt keine Komödie in dem Sinn. Aber ich finde einfach dieses Lächeln über Dinge, die wunderschön sind, ist eigentlich mein Lieblingslachen tatsächlich. Wenn man so dieses Gefühl hat, ich habe da mal eine Bezeichnung dafür gefunden, für mich persönlich. Die klingt ein bisschen esoterisch, ist aber so nicht gemein, sondern das ist so irgendwie kosmischer Einklang. Also wenn einfach in einem Moment alles irgendwie sich so anfühlt, wie es halt irgendwie jetzt gerade wunderbar ist. Also nicht perfekt, sondern einfach so, wo man sich denkt, dieser Moment, das ist es jetzt. Ja, da mache ich jetzt ein Mindpicture und heb mir den auf. Und solche Momente haben die Figuren im Buch immer wieder mal. Und das mag ich total gern. Und natürlich gibt es auch ein paar Charaktere, die zum Schmunzeln anregen sollen, die Zwerge, ja, also jetzt ohne wieder viel zu spoilern, aber die Zwerge, das haben mir auch übrigens viele meiner Leser und Leserinnen im Nachgang gesagt, mein Lieblingssatz nämlich ist, wenn mir jemand erzählt, dass er das Buch mochte, was mich natürlich wahnsinnig freut, stelle ich immer die Frage, was war deine Lieblingsszene? Und dann bin ich immer super gespannt, zu hören, was da zurückkommt, weil da lerne ich nämlich ganz viele Dinge über mein Buch, die ich vielleicht mir gar nicht so explizit überlegt hatte, wo ich mir dann denke, ja, stimmt eigentlich. Cool. Aber da sind eben die Szenen mit den Zwergen, kommen da meistens vor, weil die einfach eine gewisse Leichtigkeit haben und die Charaktere halt auch ein bisschen quirky sind und schön. Und der andere Charakter, der auch ein bisschen Humor eben reinbringt, ist sicher der Gelehrte, der Tamil, der ja ganz, ganz gewaltig weiterhilft auf ihre Reise, der auch einfach ja, ein bisschen speziell ist und dadurch einfach ein bisschen lustig.
Hat so Momente gegeben beim Schreiben und beim Entstehen von dem Buch und von Solana und von den Charakteren, wo du manchmal, wo du vielleicht manchmal in eine Richtung gegangen bist, wo du danach hast gesagt, boah, ich habe jetzt gar nicht gewusst, wo ich hin wollte eigentlich damit. Und vielleicht auch das selber ein bisschen lustig gefunden hast, dass man sich selber in einer fantastischen Welt auch verlieren kann.
Ja, da muss man total aufpassen, gerade in einer fantastischen Welt, weil man ja überhaupt nicht gebunden ist durch irgendwas, ne? Also man kann Figuren und Wesen erschaffen, noch und nöcher. Das habe ich aber bewusst nicht so stark gemacht. Ich habe es schon auch gemacht, natürlich. Es sind Wesen drin, die erfunden sind. Teilweise auch durch Mitarbeit eben noch von meinem Papa, der auch ein paar gute Ideen hatte. Aber im Großen und Ganzen muss man halt irgendwie an der Geschichte dranbleiben. Und da hat mir total geholfen. Also ich weiß, es gibt ja Autoren und Autorinnen, die fangen an mit eben einer Figur oder nur einer Idee oder so irgendwie locker und das ergibt sich dann im Laufe der Zeit. Mir hat total geholfen, dass ich eigentlich die Storyline schon mehr oder weniger hatte. Und da gab es auch einen coolen Moment, weil sie war natürlich noch nicht wirklich ausformuliert. Da bin ich irgendwann einmal während dieses Schreibprozesses mal von Oberösterreich nach Hause gefahren, im Auto alleine, weil meine Familie war irgendwie nicht mit. Das war nicht kein Schreibwochenende, sondern ein normales Wochenende. Und dann bin ich mitten auf der Autobahn, hatte ich plötzlich vollkommen klar vor mir diesen einen Teil der Geschichte, der eben noch nicht fertig gemappt war. Und ich habe mir gedacht, oh, Mist, ich muss das irgendwie sofort aufschreiben. Und bin dann tatsächlich bei der nächsten Ausfahrt auf die Tankstelle gefahren, habe mich auf den Parkplatz gestellt und habe total hektisch in mein Handy begonnen zu tippen, damit ich ja nicht vergesse, was ich in diesem Moment in meinem Kopf hatte. Und das war super, weil das war echt ein Teil, also ein Teil der Storyline, der sich dann nicht mehr verändert hat. Der war total gut. Der war tatsächlich so irgendwie eine Eingebung beim Autofahren dann.
Lustig, ich habe gerade gestern nämlich so einen Moment gehabt. Also eigentlich passiert mir das regelmäßig, wenn ich Zähne putze und dann mein Handy schon draußen liegen habe. Wenn ich Zähne putze und dann denke mir, ah, das wäre ein guter Text, das ist eine gute Idee und dieses und jenes. Und dann diktiere ich es immer dem Patrick, der im Bett liegt, mit seiner Weise, kannst du mir dieses und jenes bitte auf WhatsApp schicken?
Ja, das kenne ich. Das ist super. Aber es ist schön. Ich finde, ich fühle mich dann immer so ein bisschen, als gäbe es doch irgendwie eine Muse, die einen manchmal
Ja.
küsst, wo man dann eine Eingebung hat, die dann richtig schön ist. Also das finde ich manchmal ganz spezielle Momente, wenn man das hat, ja.
Braucht es auch manchmal vielleicht die Freiheit im Kopf zu sagen, ich nehme jetzt nicht vor, etwas zu machen, sondern ich lasse den Kopf einfach mal dorthin wandern, wo er hinwandern will.
Total. Also das ist für den kreativen Prozess, glaube ich, enorm wichtig, dass man diese Zeiten auch hat, wo vielleicht ist es auch gerade deswegen, Autobahn, Autofahren ist ja eigentlich jetzt nicht, also finde ich nicht wahnsinnig aufregend, manchmal schon. Lieber ist es mir jetzt nicht aufregend, aber es ist halt ein bisschen eintönig und das ist wahrscheinlich so ein Moment, wo einem dann auch so, oder Zähneputzen, ne, so Routinetätigkeiten, wo man nicht automatisch an so viele andere To-Dos oder Sachen denkt, wo dann Raum dafür wird auch, ja. Oder manchmal in ganz lustigen Momenten. Ich hab dann, als ich das Ende geschrieben habe, damals, eben auch wieder in diesem Hotel, bin ich dann runter auf die Terrasse und habe mir gedacht, ja, jetzt gönne ich mir ein Glas Prosecco, das muss ich jetzt feiern, das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt das Wort Ende hingeschrieben, wie großartig ist das? Und plötzlich hatte ich im Kopf eine Fortsetzung der Geschichte. Es war echt absurd. Ich hatte das gar nicht geplant. Ich wusste plötzlich, oh mein Gott, wo geht das weiter? Und dann habe ich das begonnen, weil ich echt mal nicht einmal mein Telefon mit hatte. Ich habe auf einer Serviette begonnen, das dann aufzuschreiben. Bin aber dann drauf, habe das Handy geholt, damit das noch niedergeschrieben werden kann. Also ja, diese Skizze gibt es theoretisch, aber das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, cool.
Ich habe jetzt eine Anekdote beim Autofahren. Die Christiane weiß das ja, dass ich das auch habe, weil ich höre beim Autofahren meistens Podcasts und wenn die nicht gerade so spannend sind, dann schweifen meine Gedanken ab zu mit Milch und Zucker. Und das ist dann der Moment, wo ich der Christiane 4 bis 5 Sprachnachrichten schicke und sage, was mir noch alles so eingefallen ist.
Ja, ich merke dann immer, dass die Brenda unterwegs war, wenn ich in der Früh aufwache und so 4 verschiedene Sprachnachrichten hintereinander von ihr.
Das sind dann diese WhatsApp-Nachrichten, die keinen Punkt und keine Kommas haben, weil das
Ja, genau.
irgendwie, ja, genau.
Die sind gesprochen.
Die sind gesprochen. Aber das ist dann noch besser natürlich, ja. Ja, das war damals, als ich das gemacht habe, konnte mein Auto das nicht tatsächlich. Und ich habe dann stehen bleiben müssen und aufschreiben.
Gibt es eigentlich Storylines im Buch? Weil du sagst ja, du hast eigentlich schon ganz klar gewusst, wo es anfängt, wo es hingeht und was dazwischen passiert. Gibt es Storylines, die sich davon wegbewegt haben, wo du während dem Schreiben gemerkt hast, so eigentlich macht das oder einfach, wo einfach auch ein Gedanke einfach woanders hingegangen ist?
Total. Es gab, also die Details waren ja auch nicht ausformuliert. Es war wirklich nur die grobe Storyline, was so passiert. Und das Schöne ist, dass diese Ausbuchtungen der Storyline sozusagen, die sind mit den Charakteren gewachsen. Und das war wirklich so, dass ich das echt am Anfang mir nicht so vorgestellt hatte. Ich hatte dann die Charaktere, die wichtigsten, skizziert gehabt. Und dann gab es auch welche, die haben sich erst ergeben. Die hatte ich so nicht geplant gehabt. Oder die sind dann irgendwie ein bisschen wirklich zum Leben erwacht und haben dann irgendwie Dinge gesagt und getan, die ich nicht vorher genauso skizziert hatte und woraus sich dann wieder Teilbereiche der Geschichte ergeben haben. Also das gibt es total. Es war wirklich nur, wenn man sich das vielleicht als Baum vorstellt, so der Stamm war relativ klar. Also hier pflanze ich den Baum und der wächst dann so nach oben und oben ist dann irgendwie, keine Ahnung, die Krone vom Baum. Aber diese ganzen Äste, wohin die da gehen und wie die dann diesen ganzen Baum formen, die haben sich tatsächlich ganz viel aus den Charakteren heraus ergeben und aus dem, wie die halt für mich zum Leben erwacht sind.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen am, du hast schon erzählt, dass es, das gab ja auch irgendwann ein Ende der Geschichte und du hast irgendwann
Ja.
das Wort Ende geschrieben und das Buch war dann fertig. So im Nachhinein betrachtet, wie hat dich Solana verändert? Nämlich, was hast du für dich daraus mitgenommen? Oder nämlich vielleicht gar nicht so als Autorin oder Geschichtenerzählerin, sondern für dich als Person?
Was es auf jeden Fall mir gezeigt hat, ist, dass wirklich alles möglich ist. Diese Idee, mal ein Buch zu schreiben, das war ja wirklich ein ganz vager Kindheitstraum. Als dann dieses Ding fertig war, also dann stand dann Ende drunter und dann habe ich mir gedacht, wow, ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Und dann ist man natürlich in diesem Moment noch total unsicher und denkt sich, okay, es hat ja noch niemand wirklich ganz gelesen. Ich meine, ich hatte ein paar Testleser, die Hälfte mal gelesen haben, wo ich dann gesagt habe, Leute, sagt mir, ob ich weiterschreiben soll oder ob ich das jetzt irgendwie in den Müll geben soll. Aber diese Erkenntnis, man kann echt viel mehr schaffen, als man sich vorstellen könnte, auch in Teilbereichen des Lebens, mit denen man sich jetzt nicht dauernd beschäftigt hat. Ich hatte eine ziemlich lineare Berufslaufbahn, Karriere. Ich war halt im Marketing und habe mich da halt dann heraufgearbeitet in verschiedene Führungsebenen und das war irgendwie alles klar. Und da hat das ja gar nicht so richtig reingepasst, ne? Es war so ein ganz alternatives Konzept, jetzt irgendwie einen Fantasy-Roman da reinzuschreiben. Aber das hat wirklich ganz viel gemacht. Und ich habe wirklich viel von der Kreativität entdeckt, die ich vorher nicht so wahrgenommen habe, dass ich sie auch aktiv besitze. Also ich wusste, dass ich total viele kreative Gedanken haben kann und dass ich diese fantastische Welten liebe, aber dass ich das auch irgendwie sehr kreativ produzieren kann, das war schon noch mal etwas, was ich über mich gelernt habe und was mich total fasziniert hat und immer noch tut. By the way, es ist echt eine schöne Erkenntnis gewesen. Und wahrscheinlich, dass es so großartig ist, wie viel Unterstützung von wunderbaren Menschen man auf so einer Reise bekommt. Also meine Familie habe ich schon erwähnt, aber es war natürlich viel mehr als das. Es waren Freunde, die Test gelesen haben. Es waren Freunde, die mich dann später unterstützt haben. Eben, man muss ja dann, wenn man ein Buch veröffentlicht, ist es ja auch ganz gut, sich zu überlegen, wie die Leute davon erfahren. Und habe dann eben meine Präsenz auf Social Media begonnen aufzubauen und hatte keine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Dann eine Website gemacht und ich hatte so viele Leute, die mir da geholfen haben, mich unterstützt haben und die das eben gut fanden auch, was ich da mache. Und das hat mich schon auch noch einmal, glaube ich, ein bisschen verändert im Sinne von, wow, damit hätte ich nicht gerechnet, dieser ganze Support von allen Seiten. Das war echt toll.
Und was würdest du dir wünschen, dass die Leserinnen und Leser, wenn sie das Buch zumachen, mitnehmen?
Ah, das sind so viele Sachen, dass ich jetzt überlegen muss, wie ich das jetzt gut zusammenfasse. Ich versuche es mal mit drei Punkten. Ich würde mir total wünschen, dass die Leserinnen mitnehmen, dass kleine Entscheidungen total viel bewirken können. Kleine Entscheidungen, die kleine Menschen treffen, also im Sinne von keine mächtigen, großartigen, berühmten Menschen, können wahnsinnig viel bewirken. Ich möchte, dass sie mitnehmen, dass ich fest daran glaube und ich weiß, dass es noch ganz viele andere Menschen gibt, die das tun, dass die Kraft des Guten ganz, ganz wichtig ist, und dass die Welt einfach ein bisschen mehr Licht braucht, auch wenn es Leute gibt, die mich ein bisschen an den Tyrannus erinnern, meinen Bösewicht im Buch, in der aktuellen Welt leider. Und als dritten und vielleicht wichtigsten Punkt eben dieses, das Leben ist so viel mehr, als das Auge sieht. Also diese Magie im Leben, zu sehen, zu finden, immer wieder zu entdecken, die schönen Dinge zu sehen und sich auch mehr vorstellen zu können, das finde ich,
Ich stelle jetzt mal die vierte und letzte große mit Milch und Zucker Frage, und zwar Reisen wir in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2031. Wenn du zurückblickst, was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren passiert und gibt es eine Fortsetzung?
Ja. Ja, das hängt wahrscheinlich genau damit zusammen, was in diesen letzten 5 Jahren dann passiert ist. Ja, also es gibt eben, wie gesagt, Serviette. In meinem Kopf gibt es eine Fortsetzung und tatsächlich sind noch ein paar Handlungsstränge aus den letzten Zeiten aus dieser Idee heraus dann noch einmal ein bisschen adaptiert worden. Es gäbe eine und ich würde es richtig cool finden, wenn ich in 5 Jahren zurückblicke und das Leben hat es mir ermöglicht, diese Fortsetzung zu schreiben. Da hängen natürlich ein paar Dinge noch davon ab, weil es ist, was ich auch gelernt habe, es ist relativ aufwendig, so ein Buch zu schreiben und dann zu publishen. Habe ich möglicherweise ein bisschen unterschätzt. Was mir daran besonders viel Freude machen wird, wenn ich in 5 Jahren sagen könnte, das hat funktioniert, ist, dass ein potenzieller zweiter Band eine Koproduktion werden soll mit meinem Sohn.
Oh,
Der
cool.
nämlich nach dem ersten Band gesagt hat, das war total cool, Mama. Er hat es auch als Testleser schon das erste Mal gelesen, wie er 9 war und seitdem noch, glaube ich, 2 Mal. Aber er hat gesagt, aber im nächsten Band musst du noch ein bisschen mehr Action reinbringen. Und ich habe dann gesagt, das mache ich, wenn du mir hilfst. Und er hat gesagt, voll gerne. Also im Worldbuilding würde das wahrscheinlich eine Kooperation werden. Insofern wäre ich wahnsinnig gespannt, in 5 Jahren sagen zu können, wir haben einen Roman geschrieben, Christina und Nikolaus Jung.
Ich finde das voll schön, dass das so weitergegeben wird von deinem Papa zu dir und zu deinem Sohn. Das ist eine schöne Co-Produktion.
Ja, voll. Und ich bin auch ehrlich wahnsinnig glücklich darüber, dass er Geschichten so mag. Man kann jetzt, also er ist natürlich, liegt ihm das auch einfach. Er schreibt auch dann coole Geschichten, wenn er irgendwelche Aufsätze schreiben muss. Man könnte natürlich auch sagen, ich habe viel Zeit mit ihm verbracht, mit diesem Thema Geschichten, genauso wie mein Papa damals mit mir. Also wahrscheinlich ist es eine Co-Produktion aus dem, was ihm generell taugt und was wir halt irgendwie erlebt haben zusammen. Aber ich habe auch eine Riesenfreude und es macht mir so viel Spaß, das wirklich genau wie du sagst, das zu machen, was ich damals mit meinem Papa gemacht habe, nämlich wir lesen beide die gleichen Bücher und reden dann irgendwie drüber. Das mache ich jetzt mit ihm und ich hoffe, dass das doch ein bisschen anhält, weil es ist richtig schön.
Jetzt haben wir noch ein paar Fragen, die wir noch klären müssen, dass die wir ein bisschen aufgemacht haben während des Podcasts. Und zwar, das eine ist, wie deine Geschichte fertig war und dein Buch fertig war. Was hat der Papa dazu gesagt?
Das war total lustig tatsächlich. Ich habe ihm dann das Manuskript geschickt und er hat es gelesen und hat mich angerufen und hat gesagt, also erstens mal, was hast du für ein Korrekturprogramm? Du hast da lauter Doppel-S-Fehler drinnen. Und ich habe gesagt, Papa, das ist tatsächlich ein Schweizer Programm und da war das irgendwie so und das wird alles noch korrigiert. Also du sollst jetzt bitte Feedback auf die Geschichte geben. Das hat er dann natürlich gemacht und nein, es hat ihm super gefallen und ich bin dann mit ihm in der Küche gesessen und wir haben dann noch ein paar Ideen eben gebrainstormt, weil er auch gesagt hat, ein bisschen spannender muss es an der einen oder anderen Stelle noch werden und das haben wir dann auch, habe ich dann auch noch eingebaut. Es war richtig schön und ich bin total froh, dass es eben geklappt hat, dass er das lesen konnte und auch tatsächlich gibt es eine Figur in dem hinteren Teil des Buchs, die aus seinen Gedanken raus entstanden ist und das macht mir total viel Freude.
Ich habe dann noch eine technische Frage quasi. Man schreibt ja das Manuskript und dann schreibt man Ende drunter. Und das ist aber nicht das Ende, und dann, weil dann schickt man es nicht irgendwo hin und dann ha,
Nein.
hat man das Buch in der Hand.
Nein.
Also schön wäre es, aber so ist es
Das
nicht.
wäre richtig schön.
Wie ist es dir mit dem Überarbeiten gegangen? Bist du da eher reingegangen mit, ja, manche Dinge muss man loslassen, oder ist dir das eher schwer gefallen?
Ich fand es schwer tatsächlich, ja. Also ich habe nicht ganz viel überarbeitet, aber ich habe eben von meinen Testlesern mir Inputs geholt und da noch ein paar Dinge überarbeitet. Das waren manchmal so Logikthemen im Flow oder eben auch irgendwo noch mehr Action rein oder irgendwo Action vielleicht auch mal raus, weil es für die Zielgruppen dann nicht gepasst hätte oder so. Aber so richtig spannend war dann gerade in einem Fantasy-Roman, wo ja verschiedene Welten und viele Figuren und irgendwie auch Wesen vorkommen oder Artefakte vorkommen. Da bin ich dann im Laufe der Zeit draufgekommen, dass ich mich ein paar Mal irgendwie verkalkuliert hatte. Also da hatte ich irgendwas geschrieben, keine Ahnung, am Beispiel das Horn des Einhorns hatte eben welche Farbe, war das jetzt Silber oder Gold? Und ich habe das irgendwann einmal bei der Hälfte des Buchs geswappt und nicht gemerkt und am Schluss mir gedacht, warte mal, das war doch irgendwann einmal anders. Und dann musste ich irgendwie mit Suchen in den Sätzen schauen, wie war das jetzt und wie war das gedacht? Also das waren so Überarbeitungsthemen, die ich total schwierig fand, weil das eher so ja nichts fantasievolle Prozesse waren, sondern wirklich dann, das ist dann harte Arbeit. Ne? Und da reden wir noch nicht von den Korrekturschleifen eben mit den scharfen Doppel-S und das und so zum Beispiel, die mein Papa gefunden hatte, sondern generell aber überarbeiten inhaltlich und dann auch im Lektorat. Das fand ich schon tatsächlich sehr aufwendig. Eben wie vorher gesagt, ich habe Das Schreiben ist schon einmal ein intensiver Akt, der lang braucht, aber alles, was nachkommt, dauert ja noch einmal ewig. Also das habe ich echt unterschätzt.
Jetzt ist das Buch fertig und es ist veröffentlicht und all dieser Prozess war dann irgendwann beendet
Ja.
und der Papa hat es gelesen und ich habe mal in einer Fernsehserie gesehen, jemand, der über einen Schokoladenpudding gesprochen hat und gesagt hat, ich bin bei der Hälfte schon traurig, dass es vorbei sein wird. Nachdem wir jetzt in die Vergangenheit zurückschauen, die Rolle des Schreibens, bist du irgendwie schon traurig, dass es vorbei ist oder hast du irgendwie noch einen Plan, das doch aufrechtzuerhalten?
Also ich habe noch gar nicht das Gefühl, dass es vorbei ist, weil ich habe im November das Buch veröffentlicht und jetzt kommt eigentlich erst der Teil, wo man sich dann darum kümmert, dass mehr Leute damit in Berührung kommen. Also da plane ich noch ein paar so Lesungen oder eben generell so Aktivitäten, auch mit Schulen zum Beispiel. Da ist noch so viel, was man machen könnte, wenn ich, hätte ich doch ein bisschen mehr Zeit. Also ich fühle mich noch total in diesem Prozess des Buchveröffentlichens drinnen und das wird sicher auch noch ein bisschen dauern. Aber es kann natürlich sein, wenn dann all das mal irgendwie abebbt und vorbei ist, das wird dann wahrscheinlich interessant. Ich habe nie das Gefühl, dass ich aufhöre zu schreiben, weil ich mich in diesen Welten ja dauernd irgendwie weiterhin bewege, auch wenn ich es vielleicht nicht schreibe, sondern ich lese halt dann, finde ich, denke drüber nach. Ich habe schon ein bisschen in mir drin und das Gefühl, dass dieser zweite Teil, der ja irgendwie auch so aufgelegt ist und so in mir drinnen noch steckt, dass der möglicherweise irgendwann schon raus muss. Aber ich weiß noch nicht wann und ich weiß noch nicht wann und wie das möglich sein wird. Aber drum, rückblickend auf 5 Jahre, vielleicht klappt es ja. Was ich fix gelernt habe in meinem Leben und auch in diesem Prozess, ist, dass halt auch die richtige Zeit für gewisse Dinge kommen muss und man Dinge nicht total übers Knie brechen sollte. Ich hatte ja auch eine Phase, wo das Buch dann schon fertig war und es eben nicht so einfach war, das veröffentlicht zu kriegen und dann irgendwie es irgendwann schon in der Schublade liegen ist, nämlich dachte, okay, dann ist das halt jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Gott sei Dank hatte ich kein Buch geschrieben, das irgendwie Aktualität braucht, sondern irgendwie ein zeitloses Thema hat. Aber ich glaube schon, dass das generell etwas ist. Ja, es hat mir irrsinnig viel gebracht und es hat mich berührt, das zu machen. Und im Moment habe ich aber auch andere Themen beruflich, die mich ja stark berühren und freuen, eben das Thema Coaching und Entwicklung von Menschen ist auch was total Schönes und irgendwie habe ich den riesengroßen Luxus, neben einer großartigen Familie mehrere Dinge beruflich zu tun, die mich alle total begeistern und wohin da der Fokus fällt in den nächsten Jahren, wird sich zeigen und wird vielleicht auch schwanken, wer weiß. Ja.
Ich habe noch abschließend eine Frage. Wie viel Einhorn-Merch bekommst du so? Und kann man dir eins anhängen, weil ich hätte eins?
Jawohl. Also ja, es ist gar nicht so schlimm tatsächlich, weil es ist eher die Phase, wo die Menschen zu mir kommen mit meinem Buch und es mir signiert haben wollen und ich habe eine Riesenfreude. Also die schenken mir gar nicht so viele Einhornsachen. Es ist eher so, dass ich eigentlich ganz gut Einhorn-Merch habe. Also wenn ihr gerne ein Lesezeichen mit einem Einhorn drauf wollt, ich kann damit dienen. Aber ich bin total offen für Einhorn-Merch. Ich finde ja, also dass es ein Einhorn ist, ist ja ein Fluch und ein Segen gleichzeitig tatsächlich, weil es ein, ich finde Einhörner einfach wunderbare Wesen. Ich bin begeistert von dem, was sie verkörpern. Aber natürlich bist du auch sehr schnell in einer Schublade, wenn du über Einhörner schreibst, ja, weil da bist irgendwie My Little Pony mit Einhornmähne und Regenbogenglitzer-Dings dran. Das ist es ja nicht. Deswegen ist auch das Cover bewusst ein bisschen mystischer gehalten, weil das ist keine Geschichte über ein glitzerndes Einhorn, das über den Regenbogen spaziert, sondern es hat diese Kraft einfach, die diese mystischen Wesen haben, um die es eigentlich geht. Um diese wunderbare, helle, lichtvolle Magie und nicht um die Sparkles und Rainbows, obwohl ich überhaupt nichts gegen Sparkles und Rainbows habe an dieser Stelle, sei das bemerkt. Aber darum geht es nicht. Und insofern, ja, also Einhorn, her damit. Ich finde, es ist einfach ein Symbol, oder? Ein Einhorn ist einfach ein Symbol für Magie in der Welt, die durch und durch gut ist und Freude macht. Und das ist es eigentlich, was mich daran so fasziniert. Insofern, ja, ich habe einige Einhörner bei mir.
Einhörner, die man ihn eigentlich auch retten sollte.
Ja, Einhörner, die man auf jeden Fall retten sollte. Generell sollte man magische Wesen retten und die Magie an sich.
Perfekt, ich glaube, schönere Schlusswörter können wir nicht finden. Wohl eh klar, dass von einer Autorin kommen. Also ist ja logisch. Natürlich gibt es aber noch die Frage, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern denn noch mitgeben? Vor allem, wo finden sie das Buch? Wo können sie mehr über dich erfahren? Job mal.
Ja, voll gerne, voll gerne. Ja, also ich freue mich mal generell über alle, die jetzt dazugehört haben und euch nochmal einen großen Dank für die Einladung. Es hat mir riesen viel Spaß gemacht. Es gibt mein Buch überall im Buchhandel zu kaufen. Allerdings liegt es üblicherweise nicht auf den Wühltischen. Das kriegt man als Erstautorin nicht hin, sondern man muss es bestellen. Aber man kann es natürlich auch überall online kaufen. Bei Thalia kriegt es online, aber auch natürlich auch auf Amazon. Und es gibt es in verschiedenen Variationen. Es gibt ein Hardcover-Buch, es gibt ein Taschenbuch, es gibt ein E-Book, weil ich tatsächlich finde, es kommt immer darauf an, in welcher Situation man welches Buch am meisten liebt. Oder Menschen sind auch unterschiedlich. Also ich habe sie alle gemacht, weil ich finde das wichtig. Genau, und wer mehr darüber erfahren möchte über mich und wie das entstanden ist, es gibt eine Website, die heißt www.salana-book.com und ich bin eben auf Instagram und Facebook mit meinem Account, der heißt christinajung.books. Und da gibt es die ganzen Hintergrundinfos und Stories und Links und Updates zur Geschichte. Und das musste ich unbedingt noch erwähnen. Ich habe einen Bekannten, der ein begnadeter digitaler Mensch ist. Und der hat mit Hilfe von KI einen Trailer gemacht für das Buch. Und der Trailer ist wirklich so wie für einen Kinofilm, finde ich persönlich. Also Netflix, wenn ihr zuhört, es wird sich, glaube ich, einfach. Und also den kann ich nur jedem, den es interessiert, empfehlen anzuschauen. Den habe ich eben auch auf allen Kanälen drauf. Da kriegt man richtig cool nochmal so ein Gefühl, worum es geht. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ein Trailer für ein Buch, man muss eigene Fantasie irgendwie anregen, aber der macht das und gibt einen total coolen Einblick in, worum es in dem Buch geht.
Dann werden wir das alles verlinken. Und was auf deiner Webseite auch gibt, was ich auch total super finde, ist eine Leseprobe. Also ich habe ein bisschen reingelesen. Das finde ich besonders schön. Und ich glaube, es zahlt sich wirklich aus, mit dir in eine fantastische Welt abzutauchen und ein bisschen etwas vielleicht auch über sich selbst zu lernen. Weil ich
Ja.
glaube, das hat in deinem Buch auch eine Rolle, irgendwie sich etwas zu finden. Also
Absolut.
vielen Dank für deine Geschichte und für den Einblick in dein Autorinnenleben und in dein Leben überhaupt. Alle anderen unserer 300, wie viele auch immer Folgen, unter anderem gibt es zwei mit deinem Mann bei uns, findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite unter www.mitmilchundzucker.at.